Many Interests, der beste Podcast, der Schlechtwissenschaft diskutiert. Ihr hört Staffel 15, Folge 1. Tim pöbelt lallend rum. Ich bin immer noch Oscar und virtuell gegenüber sitzt mir Tim. Hi.
Hallo.
Ich bin vollkommen überschwänglich. Meine Stimme sagt, es ist irgendwas Aufregendes passiert und es gibt etwas Aufregendes. Wir haben Reformen. Wir haben Reformen für unseren Podcast. Was heißt das? Naja, wir haben jetzt mittlerweile 14 Staffeln unterm Hut, nennt man das so, ich weiß es nicht. Und für die zukünftigen Staffeln haben wir uns natürlich etwas Kritik eingeholt, beziehungsweise wir haben die letzten Folgen über und letzten Staffeln über immer mal wieder Kritik bekommen und haben das jetzt auch in einigen Stichpunkten zumindest schon mal in unserem Konzept eingearbeitet. Und das bedeutet eben ein paar kleine Reformen für wie unsere Folgen ab jetzt ablaufen, um das Hörerlebnis einfach so ein bisschen zu verbessern und die allgemeine Podcast-Stimmung etwas podcastiger zu machen, um eben nicht nur ein semiseriöser wissenschaftlicher Podcast zu sein, wo sich zwei Idioten im Internet Sachen erzählen, sondern, Tim, erzähl doch mal, was sind unsere Reformen?
Ist ja wohl nichts mehr eingefallen für den zweiten Teil deines Satzes und hast es mir über den Zaun geschmissen. Also wir haben als Feedback ja bekommen, dass wir das wisst ihr nicht, deswegen sage ich es euch, dass wir uns ins Wort fallen und das ist uns auch aufgefallen, aber es ist halt auch immer so schwierig, wenn man so viel weiß, lul, und das dann immer droppen will. Und deswegen haben wir uns gedacht, naja, wie können wir das machen, dass wir uns nicht unterbrechen und dass wir aber trotzdem irgendwie beide zu Worte kommen. Und es wird jetzt erstmal so sein, dass wir quasi schwerpunktmäßig sich immer einer auf eine Folge vorbereiten wird, immer abwechselnd, so dass wir quasi eine ganz natürliche Konversation ans Laufen kriegen, dadurch, dass einer sich eben informiert, dadurch hat der andere ein bisschen Pause, kann mehr fragen, mehr diskutieren, wir kurbeln dadurch ein bisschen mehr Gespräch an und dadurch werden wir uns natürlich auch ein bisschen weniger unterbrechen, weil wir nicht beide quasi unser vorbereitetes Wissen oder unser nicht vorbereitetes Wissen reindrücken. Haben wir noch eine Reform?
Wir haben das Ziel, das Gespräch anzukurbeln.
Ja.
Ja, wir haben noch eine andere kleine Reform und zwar geht es ein bisschen um die Struktur des Podcasts. Wie Tim so schön gesagt hat, also erstmal ganz davon abgesehen, dass das ein gutes Beispiel war von schlecht vorbereitetem Wissen. wie Tim bereits gesagt hat, es geht eben darum, dass nur eine Person sich vorbereitet und ganz essentiell geht es darum, dass wir jetzt auch einfach eine klare Fragestellung für jede Folge haben. Momentan läuft es ja, oder bisher lief es ja immer so, dass wir einfach ein Thema haben, aber da ist es dann ja auch häufig in die verschiedensten Richtungen abgedriftet und hat dann von bis alles behandelt, was zum Zuhören bestimmt auch irgendwo interessant ist, aber es gibt dann doch irgendwie Sinn, oder beziehungsweise es gibt dann doch mehr Sinn in eine bestimmte Folge, wenn man einfach eine gute Fragestellung hat. Und genau das machen wir jetzt eben, sagen am Anfang, was ist heute das konkrete Thema, was ist für unsere Frage, die wir zum Ende beantwortet haben wollen. Und wenn man jetzt vielleicht keine konkrete Frage hat, dann sagt man, okay, was möchte man zumindest bis zum Ende der Folge beleuchtet haben, einfach um so ein bisschen Ziel zu setzen, um zu wissen als Zuhörer auch, ja, was kann ich mir jetzt hier eigentlich von der Folge erwarten. Das heißt, die Titel werden weiterhin schwachsinnig, aber die Fragestellungen werden dann interessant. Und wie zum Beispiel auch schon in dieser Folge, die Folge heißt Tim pöbelt lallend rum. Worum geht es denn überhaupt, Tim?
Ja, in dieser Folge geht es um ein Thema, das mir persönlich sehr am Herzen liegt, womit ich mich auch schon sehr viel beschäftigt habe und wo ich regelmäßig am Predigen bin. Und zwar geht es in dieser neuen Staffel, die sich ja um Drogen dreht, ja, um Alkohol. Und meine konkrete Fragestellung ist, wie beeinflusst Alkohol unseren Körper? Und meine zwei kleinen Seitenfragestellungen sind, gibt es einen sicheren Maximalwert von Alkohol, den man konsumieren kann? Und dann eine kleine Diskussionsfrage auch an dich, wie Alkohol in unserer Gesellschaft verankert ist und welche Rolle es spielt. Und ich werde während meinen Erklärungen immer wieder kurze Pausen lassen, dass du mich unterbrechen kannst, falls du was zu adden oder was zu fragen hast.
Alles klar, habe ich schon direkt was. Geil. Weil für die Leute, die jetzt noch zuhören, es gibt nämlich noch eine andere wichtige Ankündigung und ihr, die jetzt noch hören, seid vermutlich eher ein Teil der stabileren Hörerschaft. Wir haben uns auch das Ziel gesetzt, mehr Gäste ranzuholen. Wir wollen mehr Leute eine Stimme geben über unseren Podcast. Wir wollen mit mehr Leuten diskutieren. und eben auch mehr lernen von wirklichen Profis oder Betroffenen, je nachdem, worum es dann eben geht. Genau, das aber noch so eine kleine Extra-Reform und bis dahin, ja, ich lausche dir ganz gespannt, Tim, und fordere mich gerne einfach aufzureden, wenn ich meinen Quark dazugeben soll.
Ja, also falls ihr drogenabhängig seid für die Folge, für die Staffel, wäre es wirklich perfekt, wenn ihr euch einfach kurzfristig melden würdet.
Sehr gut.
Das darf man nicht sagen, oder? Eigentlich, das ist unsensibel. Lirum Larum. Ja, warum finde ich das Thema Alkohol so interessant? Ich denke, die meisten von euch haben schon mal Alkohol getrunken und trinken ab und zu oder sogar regelmäßig Alkohol. Und auch ich habe natürlich in meinen ganz wilden Zeiten, ja, in der Jugend, so mit 17, 18, mal ein alkoholhaltiges Getränk konsumiert, ne? Aber ich habe dann festgestellt, dass ich da, ich höre dich nämlich schon lachen, Oskar. Ich habe festgestellt, dass ich Alkohol tatsächlich sehr schlecht vertrage, also von vergleichsweise sehr geringen Mengen bekomme ich relativ starke Kopfschmerzen und das geht bei mir dann auch relativ schnell, also nicht mit Kater am nächsten Morgen, sondern eigentlich instant. Und dann habe ich das auch irgendwann wieder gelassen mit dem Alkoholtrinken und habe mich eben gefragt, ja, warum ist es bei mir so und warum habe ich da Kopfschmerzen und was passiert überhaupt, wenn wir uns Alkohol in den Körper kippen? So. Und ja, das ist auf körperlicher Ebene sehr, sehr interessant. Ich würde einfach mal dabei anfangen, dass wir ein alkoholhaltiges Getränk haben und uns das quasi durch den Mund einführen, ja, und das quasi trinken. Das geht dann durch die Speiseröhre in unseren Magen und im Magen geht der Spaß dann los. Das ist beim Alkohol genau gleich wie bei allen anderen Nährstoffen, sage ich mal, die wir aufnehmen. Also Alkohol ist kein Nährstoff, aber wie bei Essen, es kommt in den Magen und in den Dünndarm und von dort werden die Nährstoffe quasi ins Blut übertragen, diffundieren quasi durch und kommen übers Blut dann in den Blutkreislauf an alle Stationen im Körper, wo sie benötigt werden. So. Und beim Alkohol ist es eben so, dass der Alkohol wird im Magen eben rausgefiltert, kommt ins Blut und die nächste Station heißt Leber. Und das kennen, denke ich, auch schon mal die meisten. Ja, Alkohol hat irgendwas mit der Leber zu tun oder Alkoholabbau hat irgendwas mit der Leber zu tun. Und jeder kennt sicherlich auch dieses Sprichwort, nicht auf nüchternen Magen trinken. Das kann ich hier an der Stelle auch gleich mal auflösen. Das hängt damit zusammen, wie schnell der Alkohol vom Magen ins Blut kommt und damit, wie schnell der Alkohol die Leber erreicht. Und dabei spielt es eben eine Rolle, ob ich nichts im Magen habe, also auf nüchternen Magen quasi, dann geht der Alkohol eigentlich direkt und ohne Umwege ganz schnell durch, weil es nichts gibt, was ihn auffällt. Wenn da jetzt noch Proteine oder Fett drin sind, dann dauert das Ganze ein bisschen länger und das wird quasi ein bisschen verzögert.
Darf ich was fragen da?
Ja.
Kann man sich das so vorstellen, dass man quasi einfach was im Bauch hat? Also klar, ich habe es auch schon hunderte Male gehört und man kennt es ja auch, aber kann man sich so vorstellen, dass man sozusagen was im Bauch hat, was quasi die Aufnahme vom Alkohol physisch blockiert? Oder ist es einfach, dass die Proteine und so erstmal verarbeitet werden und dann der Alkohol quasi weiterverarbeitet wird?
Du kannst dir das vorstellen, wie wenn du jetzt, stell dir einen Sieb vor und in dem Sieb ist überhaupt nichts drin und du kippst jetzt irgendwelche kleinen Körner rein, dann gehen die sofort durchs Sieb. Wenn in dem Sieb jetzt aber ganz viel Mehl drin ist und du kippst die Körner oben drauf, dann dauert das ein bisschen länger, bis die durchkommen. Ungefähr so kann man sich's vorstellen. Das ist wie, wenn einfach noch was dazwischen ist, was das Ganze verlangsamt. Das kann nicht direkt durchrutschen. Mhm. Es ist nicht so, dass quasi der Magen einen Unterschied macht, ob du jetzt da Fett oder Protein oder Alkohol hast, sondern es wird quasi auf Molekularebene, es dauert einfach länger, bis alles durchkommt, weil halt noch was anderes dazwischen ist.
Wild.
Aber hier ist eben der ganz wichtige Punkt, es kommt alles durch, halt nur nicht auf einmal. Und dann ist eben der nächste Schritt, Alkohol ist im Blut, ne, und kommt in die Leber. Jetzt ist das Thema, dass die Leber niemals unter keinen Umständen beim ersten Mal, also quasi mit dem ersten Schwung, alles an Alkohol aufnehmen kann. Egal wie viel man trinkt, das ist einfach so, es geht nicht. Und das heißt, als Faustregel hat man gesagt, 5%, das sind manchmal mehr, manchmal weniger, aber Hausnummer 5% von der Menge von Alkohol, die du im Magen hast oder die du zu dir genommen hast, geht an der Leber vorbei und geht durch alle Stationen im Körper. Und diese 5% hören sich sehr wenig an, aber das ist ein eminent wichtiger Bestandteil, um zu verstehen, wie Alkohol auf unseren Körper wirkt, denn Wenn der Alkohol nicht in der Leber ist, sondern durch unseren Blutkreislauf geht, dann sucht er sich andere Wege. Zum Beispiel durch die Schweißporen. Deswegen riecht man das, wenn Leute Alkohol getrunken haben. Er diffundiert zum Beispiel auch das Blut fließt ja auch an der Lunge vorbei, durch die ganz vielen kleinen Äderchen und diffundiert in die Lunge. Wenn wir ausatmen, atmen wir dann den Alkohol aus. Nur deswegen können wir zum Beispiel einen Atemalkoholtest machen. Würde alles in der Leber gecatcht werden, könnten wir pusten, so wie wir wollen, ins Röhrchen, da würde nichts kommen. Und ein Teil davon, weil wir wissen, auch unser Gehirn braucht sehr, sehr viel Blut, kommt eben, weil auch Sauerstoff wird ja im Blut gebunden und kommt somit ins Gehirn und somit kommt auch eben der Alkohol ins Gehirn. Und im Gehirn habe ich eigentlich jetzt drei Regionen mir mal rausgesucht, die ich grob erklären möchte, was da passiert. Das ist einmal der präfrontale Kortex, der ist dafür zuständig, dass wir, ich sage es ganz umgangssprachlich und auch falsch, denken und handeln und uns orientieren und so ein bisschen ja, wissen, was wir tun. Deswegen sagen wir manchmal, wenn wir Alkohol trinken, Sachen, die wir vielleicht nicht sagen sollten oder wir sind so ein bisschen tollpatschig. Es beschädigt nicht, das ist wichtig, es beschädigt erstmal nicht. Es stört einfach nur die Vorgänge. Zum Beispiel auch im Hippocampus, der ist für das Kurzzeitgedächtnis zuständig. Und da haben wir dann die Situation, dass wenn wir Alkohol trinken, uns vielleicht am nächsten Tag nicht mehr so ganz gut erinnern können, was da gewesen ist. Oder wenn wir sehr viel getrunken haben, dass wir gar keine Erinnerungen mehr haben. Das ist dann der bekannte Filmriss oder Blackout, weil der Alkohol so stark den Hippocampus gestört hat, dass keine Erinnerungen mehr quasi gebildet werden können. Und wenn man sehr viel Alkohol trinkt, ich habe dich gehört, du darfst gleich sprechen, wenn man sehr viel Alkohol trinkt, dann kann auch der Hirnstamm geschädigt werden und der Hirnstamm ist dafür zuständig, um unsere ja, Vitalfunktionen zu verwalten, das heißt Atemreflex, Schluckreflex, Herzschlag etc. Und wenn man den so weit stört, dass er nicht mehr arbeiten kann, dann kann man daran sterben und das nennt man Alkoholvergiftung.
Wie genau ist jetzt dieses Stören vorzustellen? Also es ist halt einfach wie so eine Straßenblockade, so Klimakleber auf die Straße geklebt, da läuft nichts mehr durch, oder?
Ja, also Alkohol ist keine starke Blockade, sondern Alkohol ist ein Hemmer. Also Alkohol hemmt die Prozesse und verlangsamt die extrem. Und das kann halt dann dazu führen, wenn du dir jetzt mal den Hippocampus quasi vorstellst, wo Erinnerungen gebildet werden, dass wenn das Ganze gestört ist und es nicht so schnell funktioniert, wie es sonst funktioniert, oder nicht in demselben Detailgrad und alles so ein bisschen quasi verschwommen ist, das macht das Gehirn so ein bisschen verschwommen quasi. So sieht dann auch die Erinnerung aus. Und so sieht dann auch dein Denken und dein Handeln aus. Alles ist so ein bisschen verschwommen. Es blockiert nicht, so dass du gar nichts mehr machen kannst, es sei denn, du trinkst halt so viel, dass die Hemmung so stark ist, dass es wie eine Blockade ist. Das kann ja auch sein. Und das ist halt dann, wenn du einen Blackout hast, dann hast du so viel drin, dass das so gehemmt ist, dass du dich an nichts mehr erinnern kannst.
Da gibt's einen.
Und der wichtige Punkt, auf den ich hier raus will, ist, es spielt keine Rolle, wie viel Alkohol man trinkt. Es spielt keine Rolle, wie in Anführungszeichen trainiert, da komme ich später noch drauf, dass man seine Leber nicht trainieren kann, deine Leber ist oder wie viel du gegessen hast oder wie groß du bist oder wie schwer du bist. 5% ohne Umwege, immer Lunge, Schweißporen, Hirn. Kommst du nicht aus. Das ist immer ein nicht ausweichbares Ergebnis von Alkoholkonsum. Es ist aber auch wichtig zu sagen, dein Gehirn ist nicht sofort geschädigt. Ja, wenn du geringe Alkoholmengen trinkst, dann ist es nicht geschädigt, es ist einfach nur gehemmt, aber das geht wieder weg. So, langfristige Schädigung hast du nur, wenn du entweder dir eine Alkoholvergiftung holst oder wenn du über einen sehr langen Zeitraum sehr, sehr viel trinkst, aber da musst du sehr, sehr viel trinken. Vorher bist du schon an Leberschäden gestorben, bevor du da einen krassen Gehirnschaden bekommst.
Ach, krass.
Ja, aber es sind nur 5%. Das muss man sich mal geben. Es sind 5%. So, jetzt kann man sich fragen, was passiert mit den anderen 95%? Und das ist sehr interessant. Die Leber kann man sich vorstellen wie ganz viele, aber begrenzte Anzahl an Leberzellen. Und die Aufgabe der Leber ist ja, das Blut zu entgiften und zu sagen, okay, ich habe hier einen Giftstoff, den habe ich als Giftstoff erkannt und jetzt muss der weg.
Simpel
Und
gesagt, ja.
ja, simpel gesagt. Und die Leber erkennt eben den Alkohol als Giftstoff und sagt, okay, wir müssen den Alkohol irgendwie abbauen. Und jede Leberzelle kann quasi eine gewisse Anzahl von ja, Ethyl oder Ethanol, das ist ja die Form, in der wir Alkohol aufnehmen, quasi abbauen. Und das Ganze geht über die Dehydrogenase. Und das ist ein Enzym. Ase ist ja immer Enzyme, wer in Bio aufgepasst hat. Und jetzt kommt das sehr Interessante. Ich will jetzt nicht zu sehr auf die Chemie eingehen, weil da habe ich selber nicht so viel Plan. Aber das Ergebnis von diesem Enzym, was quasi den Alkohol erstmal verarbeitet, ist Acetaldehyd. Und Acetaldehyd ist quasi dieses Produkt, was dabei rauskommt. Und das ist um ein Vielfaches giftiger für den Körper als der Alkohol selber. Das heißt, das, was unsere Leber im ersten Zersetzungsschritt aus dem Alkohol macht, ist das, was der Leber wirklich schadet.
Aha.
Das weiß natürlich die Leber, die ist ja nicht blöd. Und deswegen ist es ein Zwischenprodukt und die verarbeitet dieses Zwischenprodukt durch die Aldehyddehydrogenase, also wieder Enzym, zu Acetat. Und Acetat können wir verarbeiten, zum Beispiel können wir das hervorragend in Fett binden. Deswegen, wenn man viel Alkohol trinkt, wird man fett. So. Und jetzt ist das Ding, bis dahin ist alles gut. Das muss man sich auch immer bewusst machen. Also ja, Alkohol ist toxisch und ja, es kommt in die Leber und ja, es beansprucht die Leber, aber dafür ist die Leber auch da. Und wenn man das in geringen Mengen macht, dann kann es abgebaut werden und im Großen und Ganzen ist alles okay. Natürlich geht ein Teil in dein Gehirn, das ist nicht prima, du bist gehemmt, aber es ist kein Riesenproblem. Problematisch wird es, wenn du mehr Alkohol trinkst oder regelmäßig viel Alkohol trinkst. Dann hast du dieses Thema, das stell dir vor, du hast 10 Leberzellen, sag ich jetzt vereinfacht, okay? Und du bekommst jetzt aber Alkohol in einer Menge, dass du 20 Leberzellen bräuchtest, um den abzubauen. Dann hast du einen Rückstau. Und dann sagt die Leber, oh weia, wir haben Alkohol, den müssen wir abbauen. Wir haben aber gar nicht genügend Leberzellen, um den Alkohol abzubauen. Was machen wir denn da? Naja, okay, wir suchen uns einen Bypass, einen Ausweichprozess. Und da gibt es im Großen und Ganzen zwei Geschichten. Und zwar einmal die Katalase. Auf die werde ich nicht weiter eingehen, weil das Resultat von Katalase ist wieder das sehr, sehr giftige Acetaldehyd. Und es gibt Reactive Oxygen Species. Und die produzieren auch Acetaldehyd, also noch mehr von dem giftigen Zeug. Und als Side-Effekt produzieren sie eben diese. Oder entstehen eben diese Reactive Oxygen Species und die machen nichts anderes als DNA-Schäden. Das heißt, dass wenn du zu viel Alkohol trinkst, dass es die Leber verarbeiten kann, dann nimmt es zwei Bypässe. Der eine Bypass erstellt noch mehr von dem ultragiftigen Acetaldehyd und der andere auch ultragiftiges Acetaldehyd und schädigt auf dem Weg noch kurz seine Leberzellen auf DNA-Ebene, also killt die.
Super. Und man kriegt
Wenn
Krebs. Oder
Genau,
was?
und du kriegst Krebs. Oder also du kriegst keinen Krebs, das ist falsch. Aber du hast absolut recht, das Krebsrisiko steigt natürlich für Leberkrebs, weil je mehr geschädigte DNA du in deinen Zellen hast oder je mehr Zellen mit geschädigter DNA du hast, desto höher ist das Risiko für eine Tumorbildung.
Ja.
Jetzt ist das Kernproblem, du hast den Bypass genommen, Leber denkt sich, nice, wir haben den Alkohol abgebaut, aber wir haben jetzt extrem viel von dem viel giftigeren Acetaldehyd und wir haben aber keine Möglichkeit in unserem Körper, den Abbauprozess von Acetaldehyd zu Acetat zu beschleunigen. Das heißt, der Abbau, der Umsatz von diesem Ultragiftigen in das Acetat, was wir wieder verarbeiten können, ist immer gleich schnell und er kann es nur in dieser Geschwindigkeit abbauen. Das heißt, was macht der ganze Rest, der nicht abgebaut wird? Richtig, der killt deine Leberzellen. Und das nennt man Leberzirrhose.
Lecker.
Und da ist auch der Grundsatz für, manche Leute vertragen besser Alkohol und manche Leute vertragen weniger oder schlechter Alkohol, nämlich diese Aldehyd-Dehydrogenase, also der Umsatz von dem sehr giftigen zu Acetat, ist bei manchen Menschen sehr gut ausgebaut. Die können dann den Alkohol schneller und besser verarbeiten. Und bei manchen Menschen ist das auf Naturebene quasi gehemmt. Das kann man nicht beeinflussen, das ist einfach so. Und diese Leute vertragen dann den Alkohol deutlich schlechter, weil sie den halt deutlich schlechter abbauen können. Das heißt, da liegt es so ein bisschen drin, warum es bei manchen Menschen besser und bei manchen Menschen schlechter geht. Und ja, das heißt, dieser Ursprung für Leberzirrhose und den richtigen Schaden, den quasi Alkohol in deinem Körper anrichtet, liegt nicht daran, dass der Alkohol so giftig ist, sondern dass der Abbauprozess im Körper einfach aus zwei Schritten besteht und der mittlere Schritt der giftige ist. Und diese Umsetzung nicht so schnell geht in Acetat. So. Und dann kann man sich natürlich die Frage stellen, okay, gibt es jetzt überhaupt sage ich mal, eine Menge an Alkohol, die man sicher konsumieren kann, ne? Und ich habe ja vorhin gesagt, im Grunde ist es so, klar, 5% gehen immer sofort in deinen Blutkreislauf und ins Hirn. Das ist nicht wünschenswert, aber auch keine Riesenkatastrophe. Und wenn du in geringen Mengen trinkst, dann kann der Körper das auch abbauen in der Leber und es entsteht keine Leberzellen sterben und alles ist cool, wenn die Bypässe nicht beansprucht werden. Dann gibt es ja da sehr viel Forschung dazu und es ist sehr interessant, wie sich das entwickelt hat. Je besser man die Leber verstanden hat, desto drastischer wurden diese Schätzungen. Noch vor 10 Jahren hat man gesagt, naja, für einen Mann 2 Drinks am Tag können verarbeitet werden und für eine nicht schwangere Frau kann ein Drink am Tag verarbeitet werden. Mit Drink ist jetzt gemeint ein alkoholhaltiges Getränk, mal ganz unabhängig von Prozent und sonstiger Menge. Und mittlerweile ist man schon so weit, dass man sagt, also Männer 2 Drinks pro Woche und nicht schwangere Frauen 1 Drink pro Woche, dass man keine Schäden davon trägt oder dass eben keine besondere Beanspruchung entsteht. Und selbst das wird schon quasi gechallenged, ob das überhaupt noch so ist, weil man eben nie vergessen darf, Alkohol ist toxic, also giftig für den Körper und ist für den Körper eine enorme Belastung, das abzubauen. Das geht nicht innerhalb von wenigen Minuten, kannst du nicht den Alkohol wieder aus dem Körper ziehen. Das heißt, es ist sehr, sehr anstrengend für den Körper, den Alkohol loszuwerden. Und der Alkohol hat Stoffwechselpriorität. Und Stoffwechselpriorität heißt, der Körper sagt, das kann man sich ja auch vorstellen, ich finde das auch sehr logisch, okay, ich habe hier Gift im Körper, das muss raus, damit ich mit dem weitermachen kann, was ich eigentlich machen will. Und der macht nichts anderes, natürlich neben allen vitalen Funktionen und so, als erstmal den Alkohol rauszukriegen, bevor der irgendwas macht. Das heißt, wenn man zum Beispiel Sportler ist, dann sollte man sowieso weitestgehend auf Alkohol verzichten. Aber ich hatte zum Beispiel mal eine ganz nette Anekdote, da saß ich in einem Sessellift und neben mir war eine Gruppe Jugendlicher, die sich darüber ausgelassen haben, was sie doch für einen Kater haben und was sie doch für Kopfschmerzen haben. Und das sei ja eine richtige Sportlermentalität, wenn man sich am Abend davor richtig wegkippt und am nächsten Morgen dann früh aufsteht und zum Skifahren geht. Was natürlich an Dummheit nicht zu überbieten ist, denn du kannst Sport machen, so viel du willst. Es wird sich nichts tun. Du wirst dich überanstrengen, es wird anstrengend sein. Vielleicht, wenn du relativ fit bist, dann kriegst du es hin. Aber dein Trainingseffekt ist gleich null, weil der Körper macht gar nichts außer Alkohol abbauen, bis er damit fertig ist, weil Stoffwechselpriorität. Zusätzlich schaffst du dir noch ein paar neue Fettzellen durch das Acetat, was quasi als Ergebnis bei rumkommt. Und wenn du genug getrunken hast, dann ziehst du dir auch noch ein paar tote Leberzellen hinzu. Man darf natürlich auch nicht vergessen, die Leber regeneriert sich. Das heißt, auch wenn du zu viel trinkst, dann ist nicht so, dass du gleich deine Leber abgeben kannst. Sonst hätte ja jeder dritte Leberzirrhose. Das passiert nicht. Das regeneriert sich. Aber wenn man das natürlich regelmäßig überschreitet, ja, so dass eben die Leber gar keine Zeit mehr hat, um vernünftig zu regenerieren und vernünftig Zellen nachzuproduzieren, dann tötest du mehr, als dass neu entstehen. Und dann kann man sich vorstellen, dann schwindet halt langsam die Leber. Und so schreitet dann die Leberzirrhose voran, bis halt dann die Leber irgendwann hin ist.
Unpraktisch.
Sehr unpraktisch und es ist halt eine, ja, was mich daran so verwundert ist, dass die Forschung ist ja relativ weit fortgeschritten. Man hat ja dazu sehr viele Informationen und man hat da auch am Menschen natürlich schon Langzeitforschung betrieben und man kann es ja auch beobachten. Alkohol ist sogar so stark verankert, dass wir es sogar in unseren Gesetzen haben. Du darfst betrunken nicht Auto fahren und so weiter. Und dennoch es gibt so wenig Aufklärung darüber, was Alkohol eigentlich tut, dass da solche Sachen gesagt werden wie, ja, man braucht eine stabile Leber und naja, ich bin relativ schwer und relativ groß und deswegen vertrage ich mehr oder sonstige Geschichten, obwohl es sehr, sehr wenig nur damit zu tun hat. Ja, also Alkohol ist in jedem Fall, egal in welchem Körper und egal in welcher Condition, immer eine Challenge und immer gefährlich. Und
Woran liegt das dann, dass die, ja, also es kleinere Leute beispielsweise leichter auf Alkohol reagieren als größere Leute?
nee, also laut den Informationen, die ich habe, ist es nicht so. Also es ist von Mann und Frau ein Unterschied, weil der Organismus unterschiedlich arbeitet oder halt bei Frauen auch eine, ja, sag ich mal, einfach die Verteilung auch eine andere ist. Kennt man ja auch zum Beispiel von Fett und Wasser. Das funktioniert bei Frauen ein bisschen anders und auch andere Mechanismen. Deswegen sind Frauen grundsätzlich anfälliger. Es ist natürlich so, kleinere Leute, da gibt es verschiedenste Geschichten. Also ich habe da schon so Sachen gelesen wie, naja, okay, die Wege sind kürzer und es kommt schneller in den Kopf oder man hat weniger Masse, wo quasi das dann ausdünsten kann, ja, oder wo das raus kann. Aber ich denke mir halt auch, naja, wenn du kleiner bist, dann ist dann dein Herz pumpt ja trotzdem mit demselben Speed wie von jemand, der größer ist. So, also es dürfte nicht aber so viel Unterschied machen.
Rein aber theoretisch ist dann doch auch der also die Geschwindigkeit, mit der man Promille verliert, in warmen Konditionen höher als in kalten Konditionen, also wenn man halt mehr schwitzt.
Ja. Man darf nicht vergessen, also ja, das sind 5%, das darf man immer nicht vergessen. Ne? Man schwitzt natürlich nicht so extrem viel aus, es geht ja relativ zügig. Also man merkt es ja, man ist ja relativ schnell betrunken, gerade auf nüchternen Magen. Da kann man das dann sehr gut beobachten, wie schnell das eben im Hirn ankommt. Man ist relativ schnell betrunken, man kann das ja auch relativ schnell im Atem nachweisen, aber das sind natürlich, sag ich mal, das sind nur 5%. Mhm. Ne? Du schwitzt nicht alles aus, aber ja, du schwitzt dann vermutlich mehr aus. Natürlich ist auch so, jetzt vielleicht in einem größeren Körper ist auch mehr Blut, vielleicht verteilt sich der Alkohol dann mehr, ne? Auf eine größere Menge, wenn jemand mit sehr viel Blut und jemand mit ein bisschen weniger Blut dieselbe Menge an Alkohol trinkt, dann kann es sein, dass halt es bei dem, dass die 5% dann weniger sind auf die Menge vom Blut, bei dem, der größer ist, als bei dem, der kleiner ist. Dennoch wird der größer ist, das auch spüren. Und dieser, wie gesagt, dieser eigentliche limitierende Faktor ist die Möglichkeit und Fähigkeit des Körpers, diese Aldehyd-Dehydrogenase von Acetaldehyd zu Acetat umzusetzen. Und wenn du da halt, es kann auch sein, dass eine sehr kleine Person da sehr begünstigt ist, dann steckt die das locker weg. Und es kann sein, dass eine Person, die sehr groß ist, da eben und sehr schwer, da eben ein bisschen gehemmt ist, dann hat die deutlich schlechtere Karten. Und man muss sich einfach da bewusst machen, dass quasi man wirklich seine Leber extrem unter Stress setzt, vor allem wenn man sehr viel trinkt und wenn man sehr regelmäßig trinkt. Und damit meine ich, wenn du dich jeden Freitag und jeden Samstag wegschießt, dann wirst du ein ernsthaftes Problem bekommen. Vielleicht noch nicht jetzt, aber mit Sicherheit später. Ja. Weil natürlich merkst du das nicht sofort, dass deine Leber mal einen Schaden hat, aber das merkt man dann schon. Und auch im Gehirn, also ich habe nicht so viel dazu gelesen, ehrlich gesagt, welche Langzeitfolgen Alkohol im Gehirn haben, weil ich mich eher so mit den Akutgeschichten beschäftigt habe. Aber ich weiß, dass Alkohol, wenn man das halt, also damit meine ich es nicht jeden Freitag und jeden Samstag, das reicht nicht. Wenn du aber täglich trinkst, das gibt es ja auch, also täglich jetzt größere Mengen, nicht ein Bier, sondern schon mehr, dann hast du quasi einen Dauerblocker im Hirn. Und ich bin jetzt kein Neurologe, aber ich kann mir durchaus vorstellen, und ich bin jetzt nicht so extrem belesen, dass das eben auch Langzeitfolgen haben kann, dass halt da ja, dann Verbindungen gestört sind oder Prozesse gestört sind. Und man kennt es ja auch, also bei der Alkoholvergiftung hat das ja dann wirklich einen extrem drastischen Effekt. Ja, dass das wirklich so stark beeinflusst wird, dass der Körper nicht mehr in der Lage ist, die ganz grundsätzlichen Vitalfunktionen durchzuführen.
Und dann bleibt das Herz stehen.
Ja, also ja, das kann zum Verlust vom Atemreflex kommen. Und es kann, also alleine, wenn du dir mal überlegst, also ja, das mache ich im separaten Ding, also ja, man kann den Atemreflex zum Beispiel dann verlieren oder schlucken und so weiter, und es kann sein, dass du einfach erstickst. Kann sein, dass du eine Blutvergiftung bekommst durch den Alkohol, wenn deine Alkoholkonzentration im Blut so hoch ist, kannst du Blutvergiftung bekommen, auch Alkoholvergiftung. Aber vielleicht muss man sich das auch nochmal, bevor ich dann zum letzten Teil komme, die Zeit ist ja auch schon fortgeschritten, wo ich gerne mit dir kurz besprechen würde, ja, wie du das siehst, so Alkohol, gerade in der europäischen Gesellschaft, ist ja in anderen Kulturen ein bisschen anders mit dem Alkohol, aber wenn man sich überlegt, dass wenn dein Körper von sich aus erbricht und wenn dein Körper, wenn du so durch bist, dass du Kopfschmerzen hast und richtig fertig bist, dann ist das quasi das letzte Mittel, was dein Körper hat, um dir zu sagen, Bruder, ich habe hier ein ernsthaftes Problem und ich bin kurz davor runterzufahren. Oder ich habe schon alles runtergefahren, was geht. Ich versuche das, ich ist so viel, dass ich nicht verarbeiten kann. Ich schmeiß dir das wieder raus, weil ich kann es nicht mehr handeln. Und ich bin schon am Kämpfen, deine Basic-Funktion am Laufen zu halten, weil es einfach zu viel ist. Und das ist ja eigentlich schon so, wenn man sich das mal wirklich überlegt, dann ist es, wenn dein Körper erbricht und du wirklich Kopfschmerzen hast und einfach durch bist und nicht mehr geradeaus schauen kannst, das ist wirklich, das ist die letzte Instanz,
Ja,
bevor
ja.
abgeschaltet wird.
Ja, absolut.
Na? Und dann frage ich mich so, ja, okay, ich verstehe das, dass Alkohol in der Gesellschaft halt sehr. Ich mache doch niemanden Vorwurf, der Alkohol trinkt oder so, weil ich habe natürlich auch Alkohol getrunken und man wird auch ehrlich gesagt total reingeboren fast, weil um einen herum alle Alkohol konsumieren. Und es gehört auch irgendwie zu diesem gesellschaftlichen Konzept, habe ich irgendwie das Gefühl, dass ja halt einfach Alkohol konsumiert wird und wenn man ist eher der Außenseiter, wenn man das nicht macht, weil es halt total verankert ist. Ich habe auch das Gefühl, viele Leute wissen gar nicht, was es eigentlich bedeutet, Alkohol zu trinken. Aber mich würde interessieren, wie du das siehst, weil wenn ich mir anschaue, wie viele Leute werden krank durch Alkoholkonsum, wie wenig Aufklärung gibt es, dass du dich mit 16 theoretisch auf der Wiesn legal totsaufen kannst und niemand dich daran hindert, der Gesetzgeber sagt, passt. Oder wie viele Alkoholunfälle wir haben oder Unfälle, Autounfälle zum Beispiel, die durch Alkohol bedingt sind. Dann finde ich das schon einen sehr schwierigen Umgang eigentlich damit, dass es halt eigentlich eine Hardcore-Droge ist, die dich halt wirklich langfristig schädigt. Und bei anderen Themen wie zum Beispiel Cannabis, gut, da gibt es jetzt noch nicht, das ist in der Gesellschaft noch nicht so angekommen. Da können wir gerne auch nochmal vielleicht in einer anderen Folge drüber sprechen, aber da sehe ich das Gefahrenpotenzial und auch die Forschung, und ich stütze mich auf die Forschung, halt viel, viel geringer. So, als beim Alkohol.
Ja und nein, das ist nochmal ein ganz anderes Thema, hatte ich heute
Ja.
tatsächlich drüber diskutiert, also mit Cannabis. Und das ist ja auch so eine Thematik, wo wir halt einfach noch nicht so viel Forschung haben, weil
Ja,
es halt
genau.
auch vor allem in Deutschland nicht legal ist. Aber ja, das ist ein Thema für eine andere Sache, für eine andere Folge. Und ja, du hast mich gefragt, zu was ich von Alkohol in der Gesellschaft halte. Grundsätzlich, also wie du schon sagst, man wird halt reingeboren und ich bin der Meinung, es gehört halt irgendwo dazu. Es ist so ein Übel, das halt, also so ein gesellschaftliches Übel, was halt so akzeptiert wurde. Und daher, dass es halt einfach diesen extrem hohen Stellenwert als so eine Art gesellschaftliches Ding hat, würde ich jetzt nicht sagen, dass man es verbieten sollte, aber ich bin der Meinung, dass auf jeden Fall eine Art von verantwortlicherem Umgang damit hilfreicher wäre und ja gut, wir in Deutschland beispielsweise, unsere Kultur basiert auch so ein bisschen auf Alkohol, also auf Bier. Aber dass man zumindest weiß, was halt so wirklich passiert mit dem Körper, um halt auch zu lernen, wie man damit verantwortlicher umgeht. Weil grundsätzlich, ja, ich meine, ich trinke ja auch ab und an. Ich trinke tatsächlich auch ab und an, also nicht so wie du, dass ich mal zwei Gin getrunken habe und danach direkt so doll Kopfschmerzen habe, dass ich geweint habe. Wahre Geschichte aus Tims Leben. Nein, ist es nicht. Ist Schwachsinn. Aber ja, ich finde, grundsätzlich ist halt so eine Aufklärung so eine Sache. Aber gleichzeitig ist mir auch bewusst, wie schwer diese ganze Thematik ist. Einfach, wie kann man eine Aufklärung gewährleisten in einer Gesellschaft, in der so tief verankert ist, dass man nicht sagt, ja, das ist so lächerlich, sondern dass man wirklich darauf zeigt, okay, das sind die Fakten. Aber ist wirklich jeder so zugänglich zu sagen, ich möchte mich auf die Fakten stützen, wenn es um sowas geht wie eine gesellschaftlich verankerte Droge. Was mich ehrlich gesagt ein bisschen erschreckt, ist immer diese ganze Argumentationskette, auch im Thema Cannabis, dass Leute sagen, ja, aber Alkohol ist ja auch legal und ist ja viel schlimmer für den Körper. Und dass man dadurch ja auch Cannabis legalisieren sollte. In gewisser Hinsicht, ja, Alkohol ist legal und ist schlimmer für den Körper, aber ich bin der Meinung, dass Alkohol einfach auch aus dem Grund weiterhin legal bleiben wird, weil es eben diese gesellschaftliche Position hat. Cannabis bin ich persönlich nicht so ein großer Fan von der Legalisierung aus verschiedensten Gründen oder zumindest an der Art von Legalisierung, wie es halt momentan gehandhabt wird. Aber wie gesagt, ist ein längeres Thema und das hat eben auch verschiedene Gründe. Und unter anderem bin ich eben der Meinung, dass man nicht noch so eine Sache jetzt eben in die Gesellschaft einführen braucht, weil man eben schon eine hat, die nicht so gut ist, die aber gesellschaftlich einfach schon so tief verankert ist. Aber da ist es dann halt auch wieder eine sehr subjektive Diskussion, weil die einen sagen, ja, aber dann nehme ich lieber die andere Droge als die eine. Ich weiß nicht, ob man das wirklich so relativieren kann oder sollte. Und dafür habe ich auch in meinen Augen nicht die ja, moralische Instanz zu sagen, ja, so und so ist es. Ja, am Ende des Tages ist es, finde ich, eine super komplexe Frage, weil es wirklich sehr auf die Person ankommt. Und ja, man kann es aus unserer semiseriös wissenschaftlichen Perspektive jetzt nur sagen, es ist gesellschaftlich verankert, es ist wichtig für wie unsere Entschuldige, es ist wichtig für wie unsere westliche Gesellschaft funktioniert, aber wir könnten auf jeden Fall ein bisschen verantwortlicher damit umgehen und wir könnten auch ein bisschen aufgeklärter in die ganze Thematik reingehen. Es gibt dann natürlich auch noch so ein paar Unterthemen, die ich schwierig finde. Diese ganze Thematik von Alkohol als Begründung für enthemmte Taten. Was meine ich damit? Ja, wenn man irgendwie Frauen ansprechen möchte, dann säuft man sich erstmal richtig einen rein und dann pöbelt man auch rum und einem ist es sowieso scheißegal, weil man ist ja nur betrunken, so ungefähr. Es ist zwar jetzt überzogen und ich weiß jetzt nicht, ob ich davon so viel halte. Ich bin der Meinung, man sollte irgendwie immer gucken, dass man halt sowieso noch so einen gewissen Grad an Selbstkontrolle hat. Da habe ich bei mir persönlich selber immer sehr drauf geachtet, aber ich kann auch gleichzeitig andere Leute nicht dafür verurteilen, dass sie halt mehr trinken, weil es ist jetzt nicht so gesellschaftlich verboten, zu sagen, dass man halt einfach mal super betrunken ist und dann halt einfach Scheiße baut, weil man kann ja letztendlich tatsächlich nichts dafür, weil, wie gesagt, wir kommen wieder zurück zum Ursprung, zur Ursprungsaussage, es ist gesellschaftlich verankert, Alkohol zu trinken und man ist kein schlechter Mensch, nur weil man Alkohol trinkt in einer Gesellschaft, wo es normal ist, Alkohol zu trinken und dass man dann irgendwann mal über die Stränge schlägt, ist auch wieder normal und menschlich. Also es ist so eine total komplexe Sache und ich glaube, nicht mal Kant hätte eine richtige Antwort auf die Frage, um so ein bisschen philosophisch zu werden an der Stelle. Aber ja, ich würde sagen, so weit habe ich erstmal alles gesagt, was ich dazu sagen würde. Was ist denn deine Meinung dazu?
Ich sehe das eigentlich in den weitesten Teilen genauso wie du. Ich denke halt, dass es, also ich habe so ein bisschen, mein Problem ist halt, dass die Jugend die Möglichkeit hat, sich da quasi legal langfristig zu schädigen, ohne zu wissen, was sie eigentlich tun. Weil ein 16-Jähriger kann nicht beurteilen, was das macht und ob das gut ist oder nicht. Ein 21-Jähriger kann das vielleicht auch nicht beurteilen, aber da bist du halt dann einfach schon 21 und dann musst du halt langsam auch mal, weiß ich nicht, irgendwann muss man halt den Cut setzen. Ich finde, also sicherlich ist jetzt zu sagen, in einer Gesellschaft, wo das so etabliert ist, zu sagen, wir verbieten das oder wir besteuern das mit ultra hart, sicherlich wahrscheinlich kein Weg, der für Anklang sorgt in der Gesellschaft. Aber ich finde, es sollte deutlich mehr investiert werden, auch gerade in Schulen und so, Aufklärung schon früh darüber zu geben, was Alkohol ist und was es macht. Weil natürlich wird jeder von dem Alkohol trinken, ja. Und sicherlich, wie du gesagt hast, wird man mal über die Stränge schlagen. Das passiert. Man schlägt immer mal über die Stränge. Aber es sollte dann halt auch irgendwann gut sein. Und wenn ich mir heute so in die Jugend angucke, wie viele, nicht alle selbstverständlich, aber wie viele da doch dann regelmäßig sich wegschießen und das auch so einen sehr positiven, ja, Gedanken einfach hat, wo ich mir denke, euer Gehirn ist in der Entwicklung. Ihr schadet euch einfach nonstop für etwas, was ihr nicht mehr rückgängig machen könnt. Und dann so zu so Themen wie, was du gerade gesagt hast, dass man dann enthemmt ist, da bin ich ein bisschen anderer Auffassung. Also ich bin der Meinung, wenn du alkoholisiert bist und du setzt dich in dein Fahrzeug und du fährst los und wenn, da gab es ja mal diesen Fall, wo diese eine junge Frau totgefahren wurde und es gab 5.000 Euro Strafe wegen Schuldunfähigkeit, da, wenn man mich fragen würde, es ist mir scheißegal, was du machst, du setzt dich in dein Auto und du fährst einer Oma über den Fuß, dann ist es einfach versuchter Mord, weil du hast es gewusst. Es ist bekannt, dass Alkohol, du nimmst billig in den Kauf, dass du durch den Alkoholkonsum Sachen machst, die du nicht mehr überreißt. Und natürlich kann man das der Person nicht vorwerfen, dass du sagst, ja, okay, du hast es mit Absicht gemacht, aber du hast es gewusst, bevor du es konsumiert hast. Das war klar. Und bei solchen Sachen bin ich halt für deutlich härtere Geschichten, aber sonst, glaube ich, kann man das mit Strafen und Verbot und Besteuerung wahrscheinlich nicht. Das hat geklappt in anderen Gesellschaften, wie jetzt in Skandinavien, da ist es, glaube ich, sehr, sehr hoch besteuert, Alkohol. Und ich sehe auch ein, dass das zu Deutschland dazugehört und zu Bayern und so, ist ja auch alles okay. Aber ich finde, man sollte da deutlich mehr, gerade bei Kindern und Jugendlichen, jetzt bei einem Erwachsenen, I don't give shit, die sind selber verantwortlich, das gibt genug, wo man sich informieren kann. Aber bei Kindern, die wissen es nicht und die können es nicht beurteilen und du darfst halt ab 16 Bier trinken in Deutschland, dann dann da muss einfach mehr in Richtung Aufklärung passieren, weil sonst können sie es halt, wenn sie sich dann trotzdem besaufen, dann ist es so, ja, so kannst du nicht verhindern. Und wenn du es ihnen verbietest, dann kriegen sie es trotzdem irgendwo her, sieht man ja auch bei anderen Drogen. Aber ich glaube, dass
Also,
man, wenn man da Wissen spreaden würde, doch deutlich was erreichen könnte.
ich bin absolut bei dir bei der Thematik von dieser Verantwortlichkeit vom Gesetz. Ich
Ja.
hatte jetzt auch bei mir mehr von so Sachen gesprochen, wie eben ja, so rumpöbelnden Leuten, die halt irgendwie nachts am Bahnhof unterwegs sind oder halt Mädels im
Ja.
Club dann sehr enthemmt ansprechen. Übergriffe unterstütze ich überhaupt nicht, die sind nicht zu entschuldigen, aber wenn man halt mal irgendwie einen blöden Spruch reißt, meine Güte, weißt du, das ist halt
Klar.
Teil von dem Menschlichsein, dass man halt mal über die Stränge schlägt. Man sollte es aber auch nicht so weit normalisieren, dass man jetzt sagt, okay, man kann es jeden Tag machen, weil es sollte dann doch irgendwie alles im Rahmen sein, ne? Wir wollen ja irgendwo immer diesen Mitte und Maß finden, aber gleichzeitig kann ich natürlich auch nicht sagen, ich kann da jetzt urteilen, weil ich mich selber jetzt nicht als moralisches Absolut nennen darf. So funktioniert Moral nicht, so weißt du. Was ich allerdings auch total unterstütze, was du gesagt hast, ist diese Thematik mit Kindern und Jugendlichen. Darüber, wie gesagt, hatte ich auch heute tatsächlich noch in der Diskussion, dass eben die Hemmschwelle viel zu niedrig ist, vor allem bei Alkohol, und dass auch durch die Legalisierung von Gras beispielsweise die Hemmschwelle tendenziell niedriger wird, und dass ja auch beispielsweise in Amerika schon zu beobachten ist, dass eben die Hemmschwelle sinkt dadurch, dass es legalisiert wird. Und dort müsste man, ja, um das Ganze ein bisschen umzusetzen, könnte man beispielsweise auf Möglichkeiten zurückgreifen, dass man härter durchgreift, wenn jemand eben nicht, ja, diese Regelung einhält und quasi Alkohol an Jugendliche verkauft, oder dass eben nicht im Beisein der Eltern passiert, sondern eben, dass die Kinder plötzlich ohne Eltern durch die Gegend laufen und Alkohol trinken und sowas. Allerdings ist da dann natürlich auch wieder die Frage, wie macht man das Ganze rechtlich? Weil es ist halt alles so ein riesiger Komplex, und gerade wir in Deutschland, ja, wir haben so viele Probleme und so viel Papierzeug, dass wir erstmal gucken müssen, dass wir die großen Sachen aus dem Weg bekommen. Und da muss ich sagen, sehe ich Alkohol jetzt noch nicht so als das Nummer-1-Problem, so blöd es klingt, aber man sollte auf jeden Fall mehr investieren in, ja, in die Awareness schaffen. Gott, jetzt habe ich Deutsch vergessen. Du
Ja,
verstehst, was ich meine.
also ich glaube auch, das hat absolut keine Priorität. Ich glaube, es gibt da auch überhaupt gar kein großflächiges Interesse. Ja,
Absolut.
aber und du kannst es jetzt auch bei erwachsenen Leuten nicht mehr changen. Aber ich meine halt einfach, da bei jungen Leuten, wo man auch die Chance hat, wenigstens also das Mindeste, was man tun kann, wenn man das eben nicht angehen kann, ist Aufklärung. Das wäre so einfach. Das ist wirklich simpel. Da braucht man echt nicht viel. Da kannst du dann theoretisch auch ein paar YouTube-Videos hinknallen, die sie sich in einer Biostunde angucken und dann haben sie schon was gelernt. Da brauchst du keinen großen Kram dafür. Rechtlich da was zu machen, das denke ich, also da sehe ich genauso, wie du gesagt hast. Aber ja, grundsätzlich finde ich einfach, es ist ein Thema, was so total untergeht und was sehr wenig nur beleuchtet wird. Und wenn man sich das alles mal so anschaut, dann finde ich, hat man doch einen anderen Blick. Ich fand es auch wichtig, also zu sagen, dass man nicht sofort der Teufel ist, wenn man einen Schluck Alkohol trinkt. So ist es definitiv nicht. Und es kann auch natürlich am Ende des Tages jeder entscheiden, was er macht. Es ist niemanden, hast du ja auch schon gesagt, ein besserer oder schlechterer Mensch. Es geht einfach nur um die eigene körperliche Gesundheit und wenn man halt sehr viel konsumiert, natürlich auch um sein Umfeld, das hast du ja auch schon gesagt. Aber grundsätzlich, ja, war das mir doch ein Anliegen, das mal so zu thematisieren. Und wenn das nur drei Leute gehört haben, die sich gedacht haben, ja, okay, trinke vielleicht ein, zwei Gläser weniger, dann bin ich schon sehr glücklich.
Tim hat seinen Erziehungsauftrag für heute damit erfüllt.
Ja, Mann. So, ihr Affen, fertig. Es war
So,
mir genug,
Tim.
genug seriös. 45 Minuten, holy shit.
Ich bin stolz auf dich. Du hast die
Danke.
erste Folge von einem mehr semi-seriösen Podcast echt gut gemacht. Vielen Dank für deine Informationen. War sehr, sehr interessant. Tatsächlich alle Sachen, die ich so noch nicht gehört habe.
Jetzt erstmal einen reintrinken.
Also die Grundkonzepte kannte ich wohl, aber, ne, was es alles tatsächlich bedeutet. Ich danke dir. Ich danke dir sehr. Und ja, von meiner Seite auf jeden Fall an der Stelle dann guten Morgen, guten Mittag, guten Abend und guten Appetit. Und vielen Dank. Ciao, ciao.
Und damit auch von meiner Seite vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge und ciao, ciao.